Willkommen bei BA Texter, eine Marke der BA Text. In einer Welt, die gerade auch bei uns tollerweise längst sehr digital ist, ist eines dennoch besonders wichtig: Reden. Denn Reden hilft. Und weil wir Teil der globalen B Corp-Bewegung sind, sprechen wir zum Beispiel gern über Nachhaltigkeit, auch in unserer Branche und ihre Effekte. Wir sprechen über Female Entrepreneurship und immer wieder über innovative Ansätze in allen Bereichen unseres Jobs. Und zwar mit euch, mit lauter einflussreichen Köpfen der Branche. Unsere Geschäftsführerinnen Arne, Nele und Uli freuen sich darauf, mit euch gemeinsam tief in die Themen einzutauchen, die unser Jetzt bewegen, die Zukunft prägen und entdecken, wie nachhaltiges Wirtschaften, Frauen in Führungspositionen und bahnbrechende Ideen die Welt verändern. Lehnt euch zurück und lasst euch anzünden von den Geschichten und Einsichten unserer Gäste auf dem Weg in eine bessere Zukunft.
Ja, herzlich willkommen zur neuen Episode von BA Texter. Ich freue mich diesmal mit Felix Leonard einen Unternehmer zu haben, der aus verschiedenen Perspektiven über das Thema Nachhaltigkeit sprechen kann und schon lange Vorreiter in diesem Bereich ist. Felix, herzlich willkommen.
Danke für die Einladung, freut mich hier zu sein.
Wir kennen uns ja schon eine ganze Weile und über dich bin ich das erste Mal auf B Corp gestoßen. Vielleicht kannst du einmal zusammenfassen, wer du bist überhaupt und wie du der geworden bist, der du heute bist. Das habe ich mir aus einem anderen Podcast geklaut. Diese Frage finde ich so großartig.
Keine so einfache Frage, aber ich glaube, die kurze Antwort dazu ist, dass für mich diese Frage, womit verbringe ich meine Zeit, schon sehr, sehr früh sehr relevant geworden ist, weil ich mit 17 Jahren einen schweren Unfall hatte und sehr, sehr viel Glück hatte in meinem Leben, dass ich überhaupt noch laufen kann, dass ich gesund bin, dass ich sozusagen eine zweite Chance habe. Und dadurch wurde mir sehr früh klar, so unser Leben sehr, sehr wertvoll ist und dass ich mein Leben auf jeden Fall nutzen möchte, um damit was Sinnvolles zu tun. Auch wenn ich, keine Ahnung, mit 17, 18 die Sinnvolle noch nicht mit Inhalt füllen konnte, aber es war irgendwie ein logischer Drang und eine sehr hohe Ungeduld vorhanden, meine Zeit gut zu nutzen. Und das war sozusagen der Startpunkt. Und dann habe ich im Laufe der letzten jetzt knapp, keine Ahnung, 16, 17 Jahre mehrere Firmen gegründet und die letzte Firma, die ich gegründet habe, war eine der ersten wirklich nachhaltigkeitsgetriebenen, impactgetriebenen Foodfirmen in Deutschland. Eine der ersten veganen Firmen, mit der wir für jedes verkaufte Produkt unterschiedliche soziale Projekte unterstützt haben. Die Firma haben wir 2020 verkauft und seitdem investiere ich in Startups im Lebensmittelbereich und bin Partner bei einem Impact Fund hier in Hamburg, der sich Oyster Bay nennt.
Ja, eine spannende Reise. Wir haben uns damals auf Events von Hamburg Startups, glaube ich, kennengelernt in den, ich will immer sagen 90er, aber so lange ist das gar nicht her, 2015, 16, 17. Und du hast mich damals das erste Mal auf das Thema B Corp gebracht, was ihr ja auch mit dem Startup wart. Wie bist du dazu gekommen und was hat dich an dieser Bewegung so fasziniert?
Für mich war B Corp eine Methode, um das, was wir tun wollten oder was wir getan haben, zu systematisieren. Also es war so ein bisschen so dieses, wir hatten in der Firma einen sehr klaren oder hohen Nachhaltigkeitsanspruch. Das fing irgendwie mit dem sozialen Impact an, gegenüber die Tatsache, wie die Zutatenlisten aussehen, wie die Verpackung aussehen sollte, wie wir uns als Team behandelten, transparente Gehaltsmodelle. Sehr, sehr viele, würde ich sagen, ganzheitliche Ansätze, die sinnvoll, für mich immer sinnvoll waren und sind. Und B Corp bietet einfach eine schöne Methodik, um das A, messbar zu machen, B, nachvollziehbar und C, kommunizierbar. Und diese Methodik jedes Jahr anzuwenden, irgendwie einen guten Wasserstand zu haben, wo steht man, wo hat man sich verbessert, fand ich sehr, sehr ansprechend. In Kombination mit dieser kommunikativen Bewegung dahinter und diesem Austausch mit anderen Unternehmen, die ähnliche Ziele, Herausforderungen auf diesem Weg haben, fand ich sehr, sehr wertvoll. Und es ist ja wirklich eine Bewegung geworden und das ist schön zu sehen. Als wir damals B Corp zertifiziert wurden, waren wir, glaube ich, die erste B Corp in Hamburg und eine der ersten in Deutschland. Und ja, das ist sehr, sehr cool zu sehen, was daraus jetzt geworden ist und wie viele B Corps es jetzt gibt und dass es immer mehr zu einer Art ja, Standard wird, die ja, global angewandt wird.
Ja, also inzwischen gibt es weltweit 9.000 ungefähr B-Corps. Das wächst relativ kontinuierlich. In Deutschland sind wir, glaube ich, 120. Ich hatte mir das damals angeguckt, habe es irgendwie aus dem Augen verloren und dann 2022 wieder aufgenommen. Wir haben das jetzt auch als Zertifizierung erreicht und diese Messbarkeit und die Erkenntnis über das, was wir im Unternehmen machen, das hat mich daran genauso überzeugt wie die Kommunikationsmöglichkeit nach außen und Teil einer Bewegung zu sein, die sich gegenseitig motiviert und pusht. Und wir sind momentan noch die ersten oder einzigen Steuerberater in Deutschland. Ich weiß aber von zwei anderen, die mit dem Prozess angefangen haben. Eine dritte, die sich das anguckt. Und ich träume ja so ein bisschen von Steuerberatern als Stewards for Sustainable Society. Und da könnte die B-Corp-Bewegung ein gutes Hilfsmittel sein, um auch den Beruf und die Möglichkeiten, die wir als Steuerberater haben, Impact zu kreieren, mehr nach außen zu tragen.
Ich denke, der Hebel, den Steuerberater, Wirtschaftsprüfer da haben können, ist tatsächlich erstaunlich groß, weil es ganz viel um Messbarkeit in den jeweiligen Firmen geht und ganz viel um, wie schafft man verlässliche Standards, wie schafft man einen Reporting-Rhythmus, ne? Wie schafft man, also es sind ganz viele Themen, die irgendwie inhärent Steuerberatern sehr leicht fallen. Deswegen eigentlich gibt es da ein hohes Match. Das sehen wir auch immer wieder jetzt als Investor, wenn wir über wir haben ein sehr striktes Impact Reporting bei uns und ähnliche Themen, ne? Also sozusagen, wie macht man ein Carbon Accounting, was allein das Wort Accounting drin steckt und einem zeigt, wie nah das Thema dann da liegt.
Ja, und der Steuerberater, also viele sagen erstmal, damit habe ich nichts zu tun, will ich auch nicht, weil alle schon so überlastet sind. Ich glaube aber nicht nur, dass das eine Riesenchance ist, auch im Umfeld von KI neue Beratungsfelder zu entdecken, sondern auch, wenn man über Enkelfähigkeit spricht und auf die Frage, was habe ich eigentlich in meinem Leben Gutes getan, durchaus eine Möglichkeit ist, sich da zu engagieren. Du sagtest du, ihr habt auch mit Oyster Bay einen Nachhaltigkeitsimpact im Food-Bereich. Wie geht ihr da dran? Worauf achtet ihr?
Ja, also wir sind ein Impact-Fonds, das heißt, das ist für uns eine der wichtigsten Zielgrößen. Wie tragen wir dazu bei, dass unser Food-System ganzheitlich für uns als Menschheit funktioniert? Und das ist, wenn man über Lebensmittel spricht, ein größeres Thema, als man vielleicht auf den ersten Blick denkt, weil das anfängt bei, okay, was bedeutet das für unsere eigene Gesundheit als Menschen, aber auch was bedeutet das für unseren Planeten? Und wir sehen es eigentlich immer so in der Kombination Human Health and Planetary Health. Und die Daten dazu sind ziemlich beeindruckend. Die Lebensmittelwertschöpfungskette macht bis zu 37% der Treibhausgase aus. Wir sehen mittlerweile, dass Fettleibigkeit eine der größten Sterblichkeitsursachen ist. Also es ist eine der größten Todesursachen, das war das richtige Wort, in der westlichen Welt. Wir sehen, dass Biodiversität massiv gefährdet wird, vor allen Dingen durch quasi Monokulturen in der Landwirtschaft und dass gleichzeitig ein Drittel der Kalorien, die wir produzieren, verschwendet wird. Das heißt, wenn man sich das aktuelle System anguckt, kann man auf jeden Fall sagen, okay, es funktioniert in vielen Aspekten überhaupt nicht. Es funktioniert sehr, sehr gut darin, uns sehr viele highly processed, sehr ja, schlechte Lebensmittel zu verabreichen, die voller Zucker sind. Und wir wachsen als Bevölkerung gerade noch auf 11 Milliarden und haben einen riesen Bedarf an zusätzlichen Proteinquellen für dieses weitere Wachstum. Und mit dem aktuellen System wird es nicht funktionieren. Also sehen wir jetzt schon, dass es jetzt nicht funktioniert und sozusagen, das nennt sich der Protein Gap. Das heißt, wir sehen für die nächsten irgendwie 3 Milliarden Menschen gibt es einfach nicht genug Proteinquellen in dem aktuellen Proteinsystem. Was bedeutet, wir produzieren Soja, was ins Tierfutter geht, was sehr ineffizient ist, essen dann die Tiere. Das ist sozusagen einfach ein sehr ineffizienter, rein, gar nicht aus Nachhaltigkeitssicht, sondern rein aus Ressourcenverwendung, ist auch Nachhaltigkeit, aber rein aus sozusagen Ökonomie und Wirtschaftlichkeit betrachtet, ist ein sehr ineffizienter, ist eine sehr ineffiziente Proteinproduktion. Und das ist sozusagen unser Blick auf dieses gesamte System. Und dann kann man sagen, okay, was ist unsere Rolle? Unsere Rolle ist, in Unternehmen zu investieren, die entlang dieser Wertschöpfungskette irgendeinen Beitrag dazu leisten, den wir quantifizieren müssen, diese Kette nachhaltiger und besser zu machen. Und das geht von solchen Themen wie Sensorik und smarten Chips, die Dinge messbar machen entlang der Wertschöpfungskette, zu alternativen Proteinquellen, zu Robotik, die es erlaubt, irgendwie effizienter Dinge zu tun, bis zu besseren Verpackungsmöglichkeiten. Ne? Also es ist wirklich, es macht das Thema sehr spannend, es ist sehr vielfältig. Und der Anspruch ist immer, dass jede Firma, in die wir investieren, einen klaren positiven Impact auf diese Wertschöpfungskette hat. Genau.
Ja, das ist also ein spannendes Thema und ein ganz wichtiges Thema. Hast du ein paar Beispiele für diejenigen, die sich nicht so mit auskennen, was das für ja. Food-Startups, für Möglichkeiten sind, die da entstehen, wo du sagst, das könnte die Zukunft sein?
Ja, klar, also ich glaube, die das Beste, also unser letztes Investment ist ein sehr gutes Beispiel. Das ist eine Firma, die benutzt die Ackerbohne. Das ist eine Bohne, die eigentlich eher fürs Tierfutter benutzt wird, die super gut für die Bodenqualität ist. Und diese Firma benutzt die Ackerbohne und fermentiert die und röstet die auf eine Art und Weise, dass daraus ein Pulver entsteht, was genauso schmeckt wie Kakao. Der Clou daran ist nur, dass dieses Pulver, also dass die Bohne halt in Norddeutschland und England und Nordeuropa sozusagen wächst und wir nicht abhängig sind von Lieferketten, die extrem intransparent sind, Kinderarbeit und ja, sozusagen Kakao wächst nur in so einem Brand um den Äquator rum. Und die Ernten der letzten Jahre wurden durch den Klimawandel extrem volatil und werden auch in der Zukunft immer volatiler. Und gleichzeitig wächst die Nachfrage nach Kakao global jedes Jahr brutal. Und das ist ein Beispiel für eine Firma, die wird Kakao nicht ersetzen, aber die kann wahrscheinlich 20, 30, 40% vom Kakao ersetzen und damit A, zu einem stabileren Markt dort beitragen, aber B, auch einfach die Produkte deutlich nachhaltiger machen, deutlich kürzere Lieferwege, transparentere Lieferwege. Hat noch einen netten Nebeneffekt, dass das Pulver, was da rauskommt, weniger bitter ist als Kakao. Sprich, man braucht weniger Zucker, um in der finalen Rezeptur dann ein leckeres Produkt zu haben. Das ist so dieser Klassiker, 100% Rohkakao schmeckt jetzt nicht unbedingt dem Durchschnittsmenschen. Und mit dem Pulver kann man den Zuckeranteil deutlich reduzieren. Das heißt, es ist ein perfektes Beispiel, weil wir haben Bodenqualität, die ist verbessert. Wir haben kürzere Lieferwege, wir haben transparentere Lieferwege, wir haben das Thema Gesundheit. Das ist ein sehr, sehr cooles Beispiel. Zweites Beispiel, was ich nennen würde, auch ein aktuelles Investment von uns, ist eine Hamburger Firma, die einen Küchenroboter baut, namens Good Bites. Und dieser Roboter schafft es, innerhalb von einem Tag bis zu 3000 Gerichte frisch herzustellen. Und wenn man sich das überlegt, überall, wo man viele Menschen schnell ernähren muss, Krankenhäuser, Kantinen, Unis, Kindergärten, Schulen, ist meistens die Essensqualität extrem schlecht. Es ist meistens vorgekocht, es ist hochverarbeitet, es ist selten frisch gekocht und die Vielfalt ist meistens nicht vorhanden. Und mit Good Bites kann man die Verfügbarkeit von frisch gekochten, hochwertigen, leckeren Lebensmitteln zu einem angenehmen und fairen Preis massiv verändern. Und es ist eine coole Firma, die jetzt schon die ersten 5 Roboter sind live und wachsen gerade sehr, sehr schnell, weil die Nachfrage nach dem Thema einfach sehr hoch ist.
Total spannend. Vielleicht kannst du mir im Nachgang für die Shownotes so 2, 3 Beispiele von tollen Unternehmen, die auch ausprobierbar sind für unsere Zuhörerinnen, nennen. Ich habe gerade die Zahnpasta in Tablettenform kennengelernt und ausprobiert. Kleine Tablette, man beißt zweimal drauf, ist Papier verpackt, spart Unmengen an Plastik und macht außer diesem Ersteffekt nach meiner Meinung wenig Unterschied. Meine Frau ist noch nicht, nutzt es auch, kämpft ein bisschen mehr damit, aber der Umweltimpact, der durch das Weglassen von solchen Dingen entsteht, ist halt immens. Nun sprechen wir in Deutschland gerade viel über Wirtschaftswachstum und Chancen und wo der Weg hingehen soll. Ihr macht das ja also natürlich intrinsisch und idealistisch, aber auch um Geld zu verdienen. Kannst du da noch eine inspirierende Botschaft senden, dass dieses Thema, weißt du, damit kämpfe ich auch, dass das nicht nur als idealistisches abgetan wird, sondern wirklich Möglichkeiten sind, uns neu zu platzieren.
100%. Also da bin ich, für mich ist es ehrlicherweise sehr einfach, da positiv und optimistisch drauf zu gucken, weil ich jeden Tag die Gründerinnen und Gründer sehe, die hier in Europa mit tollen, also einfach mit wahnsinnig tollen Ideen und einer krassen Motivation an ihren Firmen arbeiten. Und das ist das Tolle an meinem Job, dass ich diese Menschen jeden Tag treffe und sehe, was für eine Innovationskraft und was für ein Optimismus und was für eine einfach Innovation hier in Europa steckt. So. Und klar können wir, also gerade im Vergleich mit irgendwie anderen Ländern Richtung, kann man sich Amerika angucken, muss man einfach sagen, das Ökosystem im Startup-Bereich ist einfach noch sehr jung. Also das ist sozusagen, viele Leute sehen immer den direkten Vergleich und sagen, wir hängen hinterher. Die Amis hatten auch einfach 30 Jahre mehr Zeit, das Thema aufzubauen. Und wir können Dinge verschlanken, können Dinge vereinfachen. Es gibt viele Dinge, die man irgendwie besser machen kann. Und gleichzeitig komme ich so aus so einer Zeit, als ich meine erste Firma gegründet habe, 2012, gab es keinen einzigen Fonds, also VC-Fonds, der in dem Bereich investiert hat, in dem wir jetzt investieren, in Europa. Mittlerweile gibt es in Europa irgendwie über 20 unterschiedliche Fonds, mit denen wir jetzt im Wettbewerb stehen. Und das finde ich super und wir brauchen eher noch mehr. Und gleichzeitig sehe ich halt dieses Wachstum und sehe, dass es noch lange nicht am Ende ist. Und deswegen, glaube ich, bin ich da in Summe extrem positiv. Und was das Thema Wirtschaftlichkeit angeht, jede Firma, die wir uns angucken, muss immer beides erfüllen. Also es ist immer ein ganz, ganz striktes Assessment von Impact, aber auch ein ganz, ganz striktes Assessment von, ergibt das Business Model Sinn? Und diese Schnittmenge ist manchmal vorhanden und manchmal nicht vorhanden. Und wir sind natürlich ein Venture Capital Fonds, sprich, wir brauchen eine gewisse Art von Wachstum, die vielleicht nicht alle Firmen, die trotzdem Sinn ergeben, mit sich bringen. Und das ist auch okay. Dafür braucht man dann andere Finanzierungsformen. Aber für die Firmen, in die wir investieren, sind die Geschäftsmodelle 100%ig, haben auf jeden Fall das Potenzial, dass man damit auch sehr viel Geld verdienen kann. Und das, ja, da sehe ich in den Modellen keinen Konflikt. Ne? Also nehmen wir mal Good Bites, dieses Beispiel. Good Bites schafft Zugang zu frischem, gesundem, leckerem Essen. So, und dafür gibt es einfach einen riesigen Markt und eine riesige Nachfrage. Und das hat gleichzeitig auch einen krassen positiven Impact, weil auf einmal, also der erste Roboter ist live am Uniklinikum in Tübingen, läuft da 24 Stunden. Das heißt, die Menschen, die dort im Schichtbetrieb arbeiten, Krankenschwester, Ärzte, können sich, keine Ahnung, morgens um 4 da ein frisch zubereitetes Essen holen. Das ist einfach etwas, was einen Wert hat für Menschen. Das ist einfach sinnvoll. Und oft sind die Sachen dann komplementär.
Ja, und Optimismus und Innovationskraft brauchen wir und mehr sinnvolle Dinge in dem, was wir tun, auch. Unsere 20 Minuten haben wir sogar etwas überschritten. Felix, ich danke dir für deinen Input und die positiven Bemerkungen. Ich werde ein paar Sachen in die Shownotes packen, dass wen es interessiert, das eine oder andere ausprobieren kann. Und wünsche dir viel Erfolg, dass alles funktioniert und freue mich auf das nächste Treffen mit dir.
Danke dir, gleichfalls.
Wenn euch unsere Gespräche gefallen haben, hört gern wieder rein. Uns gibt's immer montags früh mit einer neuen Folge. So als guten Start in die Woche. Neu ist gut. Und wer uns kennenlernen möchte, Anmerkungen und Ideen hat, schreibt uns gern. Alles Gute.